Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 21. Juli 2025. Ganz wichtig, Weltwoche Daily bemüht sich, einen konsequent schweizerischen Blick auf die Ereignisse zu werfen, auch dann, wenn wir über Vorgänge im Ausland sprechen. Wir möchten uns da nicht allzu sehr ins Getümmel hineinstürzen, sondern als Schweizer haben wir den Vorteil vielleicht, man kann das so formulieren, dass wir eine gewisse wohlwollende Außensicht einbringen können und vor allem unsere Neutralität, die uns befähigt, immer wieder den Versuch zu unternehmen, den Dingen gerecht zu werden und nicht allzu schnell in Urteile zu verfallen, Daumen rauf, Daumen runter, schwarz oder weiß. Ich bin natürlich als Journalist immer gefährdet, allzu forsch hier auch Bewertungen abzugeben. Und bitte machen Sie mich darauf aufmerksam, wenn das der Fall sein sollte, denn wir müssen immer wieder probieren, den Dingen wirklich gerecht zu werden. Und das ist der Vorteil der schweizerischen Perspektive, dass wir eben in unserer neutralen, unabhängigen Position, die das Land hat, eben vielleicht auch einen etwas unabhängigeren Blick auf die Ereignisse werfen können und nicht schon eingespannt sind in diese Fronten, in diese Machtkonstellationen, in diese Magnet- und Minenfelder der internationalen Politik. Wenngleich natürlich auch die Schweiz, vor allem die Schweizer Politik, immer mehr sich in diese internationalen Kampfzonen hineindrängt und einmischt und unser Bundesrat ja auch im Ukraine-Krieg die Neutralität teilweise preisgegeben hat. Das also ist sozusagen die journalistische Linie, wenn man so will, oder die journalistische Methode, die wir hier anwenden. Und das ist wichtig, vor allem auch eben bei den internationalen Dingen, nicht, dass wir hier auftreten möchten als Wahrheitsorakel. Wir wissen nicht besser Bescheid über Österreich oder Deutschland als die Deutschen oder die Österreicher. Aber wir können hier vielleicht mit der schweizerischen, auch demokratischen, realistisch, hoffentlich realistischen Sicht ein paar interessante Gedanken zur Horizonterweiterung einstreuen. Die Schweiz übrigens im Moment, ich bin ja in der Nähe von Zürich, hier am Zürichsee, wunderschön, ein wie ausgestorbenes Ferienparadies. Die Restaurants, ja, man findet wieder Platz. Die meisten Schweizer sind mit ihren Familien in den Süden gefahren, in die Ferien, aufgrund der Schulferien. Aber die, die hier geblieben sind, genießen schönes Wetter, relativ schönes Wetter, es regnet ab und zu. Und vor allem eine endlich wieder einmal nicht überlastete Infrastruktur, auch auf den Sportplätzen. Man kann wieder Tennis spielen, ohne dass man sich da in die ganz lange Schlange einreihen muss. Wunderbar, wenn man da die Gelegenheit hat, einmal die Ferien in der unmittelbaren Heimat zu verbringen. Denn die Schweiz hat ja aufgrund von ganz massiver Zuwanderung erhebliche Probleme, eben wenn nicht alle in den Ferien sind, überlastete Infrastrukturen und vor allem auch einen Rückgang der Produktivität durch diese Massenzuwanderung. Der Umsatz, das Volumen, das nimmt zwar laufend zu, aber eben pro Kopf nimmt die Produktivität ab und daraus ergibt sich dann eben das Gefühl subjektiv, dass man schlechter dasteht. Noch ein letztes bemerkendes Wort, ein Vorwort gewissermaßen. Die Weltwoche erhebt nicht den Anspruch, hier die absolute Wahrheit zu verkünden. Das ist sowieso unmöglich. Und ich verfolge mit großer Sorge und mit Kritik, dass immer mehr Staaten, auch in der Schweiz, nun plötzlich die Politik sich da zuständig fühlt, Fake News zu verbieten, Fake News zu ahnden. Sie haben das in der Europäischen Union, wir haben jetzt aber auch in der Schweizer Politik entsprechende Vorstöße, dass man da eine Bundesbehörde gegen Fake News schaffen sollte. David Biener hat in der aktuellen Weltwoche über die Fake News-Fabrik des Bundesrates geschrieben. Also der Bundesrat hat in den letzten 25 Jahren derart viele Unwahrhaftigkeiten von sich gegeben. Fake News, Falschmeldungen, Fehlprognosen. Ich sage gar nicht bösartig, das sind Fehler, Irrtümer. Aber aufgrund dieser Irrtümer hat man dann eben eine falsche Politik gemacht. Zum Beispiel die Annahme der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Damals hat man uns gesagt, Expertengutachten, dass maximal 10'000 Menschen pro Jahr netto in die Schweiz kämen. Es sind 80'000, 150'000 netto schon in die Schweiz gekommen. Das ist viel zu viel. Dadurch wird das überlastet, was wir in der Schweiz haben. Es droht der Infarkt auf verschiedenen Ebenen. Die Wohnungen werden immer teurer, die unbezahlbare Lebensqualität gewissermaßen. Und eben gleichzeitig schwindet die Produktivität. Also die Zuwanderung hat die Schweizer nicht reicher, sondern ärmer gemacht. Und die Schweiz hat hier einfach einen Zustand, der auf die Dauer nicht haltbar ist. Und wir wachsen ja bevölkerungsmäßig 18 Mal schneller als Deutschland. Und die Deutschen sagen ja auch, sie hätten gravierende Probleme und man müsse hier jetzt den Riegel schieben. Ja, wie schlimm ist es dann erst in der Schweiz? Ganz wichtig, ungeachtet all dessen, wir behaupten nicht, wir hätten die Wahrheit. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen eine hoffentlich der Wirklichkeit entsprechende Facette hier reinzubringen. Und ich bin ein bedingungsloser Befürworter der Meinungsvielfalt, denn wenn Sie die Vielfalt von Meinungen haben, dann können Sie eben als Leser, als Zuschauer auswählen, können Sie vergleichen, was überzeugt mich eher, da kommen Sie einfach besser hinter die Dinge, kommen Sie besser der Wirklichkeit auf die Schliche, wenn Sie eben eine Vielfalt haben und nicht eine staatlich orchestrierte Einfalt. Bei den Themen, die jetzt zu reden geben, vorneweg nach wie vor die Ukraine und die Amerikaner, der amerikanische Präsident Donald Trump. Die Zollpolitik ist in der Schweiz wichtig, aber eben auch die Ukraine-Politik. Und mit Blick auf den Krieg schreiben ja unsere Medien, es habe die große Kehrtwende von Donald Trump gegeben. Das sind jetzt auch Fake News. Es gibt doch keine Kehrtwende von Donald Trump. Donald Trump hat immer gesagt, soweit ich das beurteile, er möchte, dass dieser Krieg zu Ende geht. Und er hat am Anfang das versucht, mit ein paar Telefonaten, mit Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin einzurenken. Aber er hat da Putin vermutlich etwas unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Er hat gedacht, ja, wenn wir miteinander reden und ein paar Zugeständnisse von mir verbaler Art, dann werden die Russen schon aufhören. Aber man hat hier von Seiten der Amerikaner, auch von Seiten dieses Präsidenten, vermutlich die Motive unterschätzt, die eben die Russen antreiben in diesem Krieg. Und hier rächt sich eben diese schreckliche Oberflächlichkeit, die wir da sehen seit über 3 Jahren in der Beurteilung dieses Kriegs und der Kriegsursachen. Man hat sich von Anfang an ausgeliefert dieser These, dass die Russen jetzt einfach die Welt erobern wollen oder die alte Sowjetunion zurückerobern wollen und dass das überhaupt nichts zu tun habe mit der NATO-Osterweiterung, mit der Ostausdehnung, mit der faktischen Einverleibung der Ukraine in die militärische Infrastruktur des Westens. Dabei ist meines Erachtens, und wenn ich da abstelle, auf das, was in Russland gesagt wird, das muss man eben auch ernst nehmen. Wenn man das einfach wegwischt als Propaganda, das kann man schon tun, aber die Frage ist dann, ob man nicht einfach der eigenen Propaganda erliegt. Aber eben dieser Faktor scheint meines Erachtens der viel triftigere zu sein. Und wenn eben man sich darauf einlässt, dann merkt man, dass die Russen jetzt eben nicht einfach auf die Schnelle einen Waffenstillstand machen können. Das können sie deshalb nicht, weil damit ihre Kriegsziele eben auszuschließen, dass die Ukraine in die NATO kommt und dass sie da ihre militärischen Eroberungen abgesichert haben, inklusive Krim. Damit kommen sie nicht zum Ziel. Und zweitens hat doch eine Macht, die einen Krieg gewinnt, und Russland gewinnt diesen Krieg, trotz allen Schwierigkeiten, hat doch nicht das Motiv, jetzt aufzuhören oder gar nach den Bedingungen der Gegenseite hier einen Waffenstillstand auf den einzuwilligen. Also hier verkennt man von Seiten jetzt auch der Amerikaner, von Seiten der Europäischen Union sowieso und auch von Seiten der Schweiz meines Erachtens die ganze Ernsthaftigkeit dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Das ist nicht eine Rechtfertigung dessen, was die Russen machen. Wir sind immer in diesem moralistischen Paradigma drin. Das ist einfach eine Erklärung. Die Russen fühlen sich existenziell bedroht durch die faktische NATO-Einverleibung der Ukraine. Und wenn die Ukraine tatsächlich so als eine Art Anti-Russland, als Außenposten der NATO, wenn das passiert wäre, ja, dann würde Russland auseinanderfliegen. Dann hätten wir ein Szenario wie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das würde einen unglaublichen Druck auf dieses Land ausüben. Das ist doch überhaupt nicht im Interesse Russlands. Die wehren sich dagegen. Genauso wie sich die Amerikaner gewehrt haben und wehren würden, wenn die Russen oder die Chinesen mit ihren militärischen Infrastrukturen an die unmittelbare Grenze der Vereinigten Staaten vorrücken würden, so wie es die USA getan haben mit der Ukraine. Und dann kommt noch der Faktor Ukraine, dass das eben ein Land ist, zu dem Russland ohnehin ein Verhältnis historischer Innigkeit pflegt. Und wissen Sie, ich kenne einige Russen, die auch in der Schweiz leben, Ukrainer, und nicht wenige von denen, nicht alle, sagen, Und ich habe kürzlich jemanden getroffen, der in Kiew studiert hat. Ja, genau, einen asiatischen Diplomat, der hat in Kiew studiert und hat gesagt, er habe keinen Unterschied erkannt zwischen den Ukrainern und den Russen. Ihm komme diese Unterscheidung jetzt da in Völker sehr absurd vor. Und er habe mehrere Jahre damals als eben angehender vietnamesischer Diplomat in Kiew studiert. Jetzt wischen das natürlich alle unsere Russland-Versteher und Russland-Experten weg, aber ich finde das interessante Facetten. Kurzum, also die Einmischung des Westens und hier der Versuch, jetzt die Russen militärisch zu bezwingen, das wird nicht funktionieren. Und das ist genau der Fehlschluss, der jetzt in den Medien, auch in der Politik läuft. Bei uns, wenn ich die NZZ anschaue, Tagesanzeiger, Schweizer Fernsehen, die sagen jetzt eben nach Trumps vermeintlicher Kehrtwende, jetzt haben die Ukrainer wieder eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen und wir können endlich wieder markieren, wer da der Chef in Europa ist. Und das sind Illusionen, meine Damen und Herren. Man wird Russland auf dem Schlachtfeld nicht besiegen. Sie können Russland nicht besiegen. In dieser unmittelbaren Einflussbereichszone der Ukraine. Das geht einfach nicht. Und das war klar von Anfang an. Schon im Februar 2022 hat der amerikanische Präsident Biden damals gesagt, wir sind zwar nicht einverstanden, wenn ihr einmarschiert, aber wir werden keine Bodentruppen schicken. Und in dem Moment dann war klar, du gewinnst doch einen Krieg mit Bodentruppen. Du kannst nicht einfach mit Drohnen, mit Sanktionen, mit Waffenlieferungen eine Macht besiegen, die bereit ist, mit ihren Bodentruppen ein Kriegsgeschehen zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das geht einfach nicht. Das hat noch nie funktioniert, diese Art von Joystick-Krieg. Und deshalb wird das auch nicht funktionieren. Es wird einfach den Krieg verlängern, das Sterben. Und das muss man sich bewusst machen. Und alle die, die jetzt diese Strategie bejubeln und die angebliche Kehrtwende von Trump, die gar keine ist, sie wird auch keinen Erfolg haben, meines Erachtens. Die Sanktionen Russland ist zu groß, um sanktioniert zu werden. Es sind ja auch nur halbherzige Sanktionen. Die Waffenlieferungen, die Frage ist, wie viele Waffen können sie überhaupt liefern? Gibt es noch genügend ukrainische Soldaten? Und. Das sind nicht moralische Bewertungen. Ich sage nicht, das ist gut oder schlecht. Ich sage einfach nur, das ist aus meiner Sicht die Realität und man sollte die Realität zur Kenntnis nehmen und daraus die eigene Politik abzuleiten. Und für die Schweiz, und das geht völlig unter in der Berichterstattung, für die Schweiz kann es nur eine Devise geben. Zurück zur immerwährenden, umfassenden, bewaffneten Neutralität. Die Schweiz muss doch diese absolute Neutralität ausspielen. Das heißt, dass der Bundesrat sich zurücknimmt. Keine Waffenlieferungen einseitig in Kriegsgebiete, keine Unterstützung von irgendwelchen Kriegsparteien und auch keine Bewertungen und das permanente Reingequatsche in diese internationalen Kampfzonen. Der Bundesrat hat sich still zu verhalten, hat ruhig zu bleiben und hat sich da möglichst zurückhaltend zu gebärden. Mischt euch nicht in fremde Händel ein, weder mit Sanktionen, noch mit Waffenlieferungen, noch mit verbalen Interventionen. Ein ganz wichtiger Punkt und das ist im Übrigen auch der Nutzen der Schweiz für die Welt, denn ohne diese Neutralität verliert die kleine Schweiz ihren Nutzen als Ort der Friedensstiftung, als Ort der Begegnung auch von Kriegsparteien. Und das wird völlig ausgeblendet, wird überhaupt nicht gesehen, aber eben in den Medien jetzt das Thema Ukraine weit vorne. Und darum ist es wichtig, auf diese Grundsätzlichkeiten einmal mehr hinzuweisen. Das zweite Thema sind die Zölle. Die EU hat jetzt 30% aufgebrummt bekommen von der amerikanischen Regierung. So viel hat haben die USA auch der Schweiz ursprünglich angedroht. Das könnte darauf hindeuten, dass es dann weniger sein werden. Unsere Bundesräte, allen voran Guy Parmalin, der das nicht schlecht macht, die sind jetzt am Verhandeln, sind am Aufzeigen. Die Amerikaner haben gesagt, am 9. Juli äußern wir uns, dann 1. August. Sie schweigen noch. Kein schlechtes Zeichen an sich, dass da vielleicht eine maßvollere Zollpolitik herauskommt. Und auch da aufpassen vor Schnellschüssen. Unsere Medien sind ja voll von Abgesängen und voller Kritik gegenüber dieser Trumpschen Zollpolitik. Aber die Amerikaner sagen einfach, ja, wir machen jetzt diese Zollschranken bei gewissen Produkten. Das ist ja nicht einfach so spontan aus dem Hirn von Trump. Der hat ja ein Riesenteam da im Hintergrund, die das Ganze strategisch umsetzen. Und das ist America first. Die denken einfach an Amerika zuerst. Und dann nehmen sie gewisse Produkte aus, andere werden mit höheren Zöllen belegt, andere nicht. Interessant ist, dass diese Zollankündigungen mittlerweile in der Wirtschaft nicht mehr diese Schockwellen auslösen. Warum? Weil eben die Wirtschaft gemerkt hat, bei Trump wird nicht alles so heiß gegessen, wie es angekündigt wird. Das ist eben ein Dealmaker. Der wirft zuerst einmal den Knüppel ganz weit in dein Gelände und dann musst du ihn wieder zurückschieben und musst Argumente bringen. Er setzt natürlich die Hebelwirkung der amerikanischen Wirtschaft ein. Mit China haben sie sich zum Beispiel schon geeinigt und mit der Schweiz. Ich bin da relativ optimistisch. Ich glaube, die Zeitverzögerung, die wir jetzt beobachten, könnte da einen vorteilhaften Ausgang dieser Verhandlungen präjudizieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was auch herausgekommen ist, darüber haben wir diese Woche gesprochen, dass ja die Bauernverbände, hieß es, jetzt plötzlich für den EU-Vertrag, den EU-Unterwerfungsvertrag sein, dass wir da also das Recht der EU übernehmen müssen und auch die fremden Richter akzeptieren müssen, also eine im Grunde Kapitulationsurkunde der Schweiz, für die wir dann auch noch Milliarden bezahlen sollen, also wirklich ein ganz miserabler, ein himmeltrauriger Vertrag. Und jetzt haben ja die Medien berichtet, ja, die Bauernverbände seien jetzt gegen die Ablehnung des EU-Vertrags, die Bauernverbände, die Bauern seien für die EU-Verträge. Und es ist ja nach und nach herausgekommen, zuerst hat das der Matthias Binswanger, der Ökonom im Tagesanzeiger meines Erachtens gesagt, ja, das sind ja gar nicht die Bauern, die jetzt da eigentlich dagegen sind, die Bauernverbände, sondern das sind landwirtschaftliche Verbände der Verteiler, vor allem Migros und Coop. Und die haben natürlich ein riesiges Interesse, da an der Bauernschaft vorbei zu operieren. Ich weiß jetzt nicht, wie sich Lidl und Aldi in dieser Frage positionieren. Bei Lidl ist ja ein selber aus einer landwirtschaftlichen Familie stammender CEO am Werk, mit großer Verbundenheit auch zur schweizerischen Landwirtschaft. Aber die Grossverteiler Coop und Migros, die sind voll auf diesem Euro-Turbo-Kurs, aber das ist eben nicht die Landwirtschaft, das sind nicht die Bauern, weil die Bauern sind ja meines Erachtens, also ich bin kein Bauer, aber ich würde mir das so vorstellen, die Bauern können doch nicht dafür sein, dass sie in Zukunft dann diese bürokratischen Overkill aus der Europäischen Union übernehmen wollen. All diese Vorschriften, auch die Überwachung der Felder, die werden ja zum Teil mit Drohnen überwacht, was sie da genau anbauen, da müssen sie Kurse belegen, wenn sie Kuhherden haben und so weiter. Diese ganze bürokratische Vermonsterung sozusagen der Landwirtschaft, die da in diesen Verträgen eben auch drinsteckt, das kann nicht im Interesse der Bauernschaft sein. Aber es ist interessant, sie können sich heute eben in den Medien nicht mehr darauf verlassen, dass man ihnen das erzählt. Sie müssen dann dahinter gehen, sie müssen die Informationen wieder freilegen und von ihrer eigentlichen, ja eben propagandistischen Überformung befreien, damit sie zum Kern der Sache vorstoßen. Was sind weitere Themen des Tages? Immer brutaler, 3600 Attacken auf SBB-Kontrolleure jedes Jahr. Die Sonntagszeitung gibt sich Mühe, hier zu beschreiben, dass das also nicht nur Ausländer seien, die da rabiat gegen Zugspersonal auftreten. Ja, auch die SBB im Dichtestress mit immer mehr Verspätungen, mit überfrachteten Zügen und eben auch mit Fahrgästen, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten wollen. Dann hat die Sonntagszeitung auch noch einen interessanten Text von Claudia Blumer, der Journalistin, und zwar die Gemeindepräsidentin von Wiggoldingen, Thurgau, Franka Burkhardt, kritisiert das Verhalten der ukrainischen Schutzbefohlenen, der sogenannten Flüchtlinge, die da Ansprüche stellen, mit Anwälten drohen und so weiter. Also dieser Eindruck der Undankbarkeit, da ist sie ja nicht die Erste, die das sagt, aber die gute Nachricht ist, dass das jetzt auch die Mainstream-Zeitungen allmählich gemerkt haben. Früher waren wir ja mehr oder weniger die Einzigen, die dazu Stellung genommen haben. Also wir sehen hier also durchaus auch Lichtblicke in der Berichterstattung und das ist eben auch das Gute an der Schweiz, dass wir nicht eine derartige Einfalt haben, wie das in anderen Ländern hier der Fall ist. Zum Beispiel in Deutschland, da ist ja der Zeitungsmainstream sehr stark, also wirklich in einer Richtung unterwegs. Dort haben sie dafür eine Reihe von, ja, jetzt auch prominent mit News und Nachrichten auftrumpfenden Portalen. Sie haben auch eine Berliner Zeitung zum Beispiel, aber darüber werde ich dann vielleicht in der internationalen Ausgabe noch etwas ausführlicher sprechen. Das jedenfalls war es zum Wochenauftakt von Weltwoche Daily Schweiz. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder sehen. Ich weiß nicht, wie viele Sendungen ich in dieser Woche noch mache. Ich kümmere mich auch etwas um die Familie. Wir haben auch noch ein paar Ferientage eingeplant, also wir bleiben dran und haben sicherlich das Vollprogramm auf unserem Online-Kanal, auch immer wieder Videos, die Sie anschauen können. Wie viele Dailies ich da diese Woche noch machen werde, das werden wir sehen. Ich nehme das immer etwas mit der Zeit, auch von der Aktualität her. Also bleiben Sie dran, schauen Sie rein, bleiben Sie uns gewogen. Und ja, wir sehen uns, sobald es die Zeit dann wieder erlaubt. Bis bald, bis gleich, vielleicht auch hier bei den internationalen News. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.